Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Weiter geht's mit Lilly Hanssons Elmsfeuer in einer ungekürzten Lesung von Richard Barenberg.
Als Moussant auf die Brücke zurückkehrte, stand der Kapitän reglos am Fenster. Sein leerer Blick war auf die pechschwarze Sturmfront vor ihnen gerichtet. In der Hand hielt er eine leere Teetasse. Das Unwetter war inzwischen so nah, dass es jedes Licht in der Umgebung einfach verschluckte. Und es schien, als führe die Elmsfeuer Meter für Meter in die ewige Nacht. Dabei war das Schiff noch vertäut. Ein Netz aus züngelnden Blitzen spannte sich über die Wolken. Hin und wieder zerriss Donner die Stille im Hamburger Hafen. Die Möwen hatten in dunkler Vorahnung ihr Kreischen eingestellt. Eine harte Bö traf die Elmsfeuer und die Frontscheibe ächzte. Moussant warf einen Blick in die leere Tasse des Kapitäns.
»Kein Zweifel, Captain. Sie sitzen auf dem Trockenen.«
Er lachte heiser. Der Kapitän rührte sich kaum merklich und sah dabei aus, als kehre er aus einem bösen Traum zurück. Moussant blickte wieder aus dem Fenster.
»Da braut sich ganz schön was zusammen. Weiß der Teufel, wann ich zum letzten Mal solche Wolken gesehen habe. Jedenfalls nicht in diesen Breiten. Ich bin im Maschinenraum gewesen, Captain. Und was soll ich sagen? Es war genau so, wie ich es vermutet hatte, wie wir es vermutet hatten. Nichts zu finden, rein gar nichts. Der Kessel hat nicht eine Delle, zumindest keine, die nicht schon immer dort war. Und die Maschine lief bereits wieder. Ja, sie lief wieder.«
Moussant hing stumm seinen Worten nach. Seine Miene verfinsterte sich noch mehr.
»Aber Brovny, Captain.«
Der Kapitän schloss die Augen.
»Es hat ihn ganz schön erwischt. Sein Bein sieht nicht gut aus. Gar nicht gut. Dieser junge Arzt versucht zu retten, was zu retten ist. Ist noch ein ziemlich grüner Bursche. Aber das muss nichts heißen. Elm heißt er. Elm, ja, ich weiß, was Sie denken, Captain. Das habe ich auch schon überlegt.«
Der Kapitän entgegnete nichts, sondern verfolgte weiter das Schauspiel am Himmel. Ein ausnehmend heftiger Donner ließ die Scheiben klirren. Moussant überlegte, ob er dem Kapitän etwas von der Sache mit Rosina berichten sollte, als es zaghaft an der Tür klopfte. Beide Männer drehten sich um.
»Herein!«
Mommsens Kopf erschien im Türspalt.
»Kapitän, Herr Moussant, ich wollte fragen, ob ich etwas für Sie tun kann. Einen Tee vielleicht?«
Moussant lüftete kurz die Mütze und brummte:
»Ach, da sind Sie ja endlich, Mommsen. Kommen Sie rein. Wo haben Sie denn die ganze Zeit gesteckt?«
Mommsen hüstelte verlegen.
»Ich
weiß, Ihr Kopf. Aber vergessen Sie bitte nicht, dass es außer der Baroness noch andere Menschen an Bord gibt.«
»Sehr wohl.«
»Ich hoffe, wir haben uns verstanden.«
»Ei, haben wir.«
»In Ordnung, Mommsen. Dann wäre es jetzt äußerst zuvorkommend, wenn Sie uns eine Tasse Tee brächten. Schnell brächten, meine ich. Man sagt doch brächten, Konjunktiv, nicht wahr?«
»Absolut. Brächten, Konjunktiv«, entgegnete Mommsen spitz.
Moussant liebte es, Mommsens vornehme Ausdrucksweise aufs Korn zu nehmen, indem er vorgab, bestimmte grammatikalische Zusammenhänge nicht zu kennen, obwohl sein Deutsch nach all den Jahren besser war als seine Muttersprache Französisch.
»Aber passen Sie auf, dass Sie unterwegs nicht wieder mit einem Metallpfeiler kollidieren. Wir trinken unseren Tee nämlich gerne in der Tasse und heiß, besonders bei so einem Wetter.«
Mommsen schluckte den Ärger über Moussants Arroganz hinunter.
»Wird dieses Wetter unser Auslaufen verzögern?«
»War das Wetter je unser Problem, Mommsen?«
Der Steward stand verloren mitten im Raum.
»Lassen Sie es gut sein, Mommsen. Denken Sie an den Tee.«
Es war nicht das erste Mal, dass Johnny L. mit einer Säge den Knochen eines Menschen durchtrennte. Doch das Geräusch, das dabei entstand, ging ihm nach wie vor durch Mark und Bein. Zudem war das Ganze eine körperlich ausgesprochen anstrengende Angelegenheit, wenn man nicht wie in einer Klinik eine elektrische Säge zur Verfügung hatte. Elm spürte, wie ihm unter dem Hemd das Wasser Bauch und Rücken hinunterrann. Sein Schädel glühte. Vor und zurück glitt das blutige Sägeblatt. Dessen Zähne, scharf wie die eines Hais, gruben sich in die poröse Masse, die einmal Brovnys Oberschenkelknochen gewesen war. Wie auch immer es möglich sein konnte, dass die Berührung eines Kindes mehr ausrichtete als intravenös injiziertes Adrenalin und mehrfache Stromstöße, es durfte vorläufig nicht interessieren. Was zählte war, dass der Kreislauf sich stabilisiert hatte und somit ein Funke Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang der Operation bestand. Wieder wischte Elm sich über die Stirn und sah zu Lorna, die Brovnys Vitalfunktionen maß. Sie nickte zufrieden und er sägte weiter. Dabei achtete er darauf, die wenigen intakten Weichteile nicht mehr als nötig in Mitleidenschaft zu ziehen. Nur so konnte die Wunde später heilen.
Rrrr,
ging das Sägeblatt. Elm erhöhte die Schnittfrequenz. Sekunden später war es soweit. Es knackte scharf, als der Knochen endlich nachgab und Brovnys Bein sich vom Rest des Körpers löste. So plötzlich ging das vor sich, dass die abgetrennte Gliedmaße beinahe auf den Boden geschnellt wäre. Lorna reagierte blitzschnell und bekam das formlose Stück Fleisch gerade noch rechtzeitig zu fassen. »Sie sieht aus, als würde sie ein frisch geborenes Baby im Arm halten, die Brut eines Monsters«, schoss es Elm durch den Kopf. Er richtete sich auf und atmete tief durch. Für einen Moment wurde ihm schwindelig. Er musste sich zusammenreißen. Der Eingriff war noch nicht vorüber. Ein Bein abzunehmen war das eine, das Überleben des Operierten zu sichern das andere, wesentlich schwierigere. Um weiteren Blutverlust vorzubeugen, mussten nach dem Durchtrennen der Extremität alle größeren arteriellen Gefäße abgeklemmt werden. In der Klinik hatte diese Aufgabe zu den Pflichten der Assistenzärzte gehört und Elm beherrschte sie im Schlaf. Die jahrelange Übung spielte ihm nun in die Hände. Ob seine Arbeit wirklich erfolgreich gewesen war, würden allerdings erst die nächsten Stunden und Tage zeigen. Brovny lag noch in tiefem Schlaf. Elm zog die verschmutzten Gummihandschuhe ab und warf sie müde in den Mülleimer. Lorna, das Stethoskop auf den Ohren, folgte der Flugbahn mit den Augen und lächelte. Es war ein sehr, sehr müdes Lächeln. In der Kombüse der Elmsfeuer plärrte das Radio. Ein Moderator verlas mit sonorer Stimme den Schluss des Küstenwetterberichts. Und hier die Vorhersage gültig bis Mitternacht für das Gebiet der Elbe von Hamburg bis Cuxhaven. Erwartet werden Winde der Stärke 2 bis 3, in Cuxhaven der Stärke 4 aus östlicher Richtung, die in ihrem Verlauf etwas zunehmen, das Ganze bei mittlerer bis guter Sicht. Soweit für den Moment. Sie hörten den Küstenwetterbericht auf Kanal 5. Ein Jingle ertönte. Crescentia Rausch hatte nie in ihrem Leben ein Schiff aus der Nähe gesehen, geschweige denn eins betreten. Bis zum gestrigen Tag. Wie man Essen zubereitete, war ihr zwar aus Büchern bekannt, sie hatte es jedoch nie selbst ausprobiert. Die Entscheidung, als Köchin auf einem Schiff anzuheuern, war also keineswegs naheliegend gewesen. Dennoch hatte sie genau das getan, aus Gründen, die sie Fremden gegenüber für sich behielt. Gerade war sie damit beschäftigt, alles, was bei der Detonation aus Schubladen, Schrankfächern und von den Wänden gefallen war, wieder an seinen Platz zu bringen. Danach würde sie die weiträumig verteilten Scherben zusammenkehren und die Küche wieder in einen Ort verwandeln, der diesen Namen verdiente. Das Entsetzen über die Explosion war noch nicht aus ihrem Gesicht gewichen. Sie hatte die furchtbaren Minuten des Bebens betend auf dem Boden zugebracht. Erst als sich alles beruhigt zu haben schien, hatte sie mit dem Aufräumen begonnen und dabei vor sich hingemurmelt.
Ora et labora, bete und arbeite, keine Fragen.
Ordnung war das halbe Leben, und Unordnung verursachte Crescentia Rausch stets üble Laune. Stille konnte sie ebenfalls nur schwer ertragen. Deshalb lief, wo immer sie sich aufhielt, ihr tragbares Radio. Wie gut es sich traf, dass die Kombüse nur ein Deck über dem Maschinenraum lag. Zusammen mit dem tiefen Brummen des Borddiesels und der damit einhergehenden Vibration der dünnen Wände bot das Radioprogramm ihr genau jene Atmosphäre permanenter Unruhe, in der sie sich wohlfühlte. Und sobald Crescentia Rausch sich wohlfühlte, schimpfte sie.
Ja, wo gibt's denn sowas? Glauben die, ich hab Lust, den ganzen Tag die Küche auf- und einzuräumen und dabei das halbe Geschirr wegzuwerfen?
Naja, die werden schon wissen, was sie tun.
Aber noch so eine Geschichte. Und ich gehe hinauf und geig denen die Meinung. Und Himmel, was ist denn schon wieder mit dem Radio los?
Der Moderator von Kanal 5 hatte das Mikrofon an eine Kollegin weitergereicht. Deren Stimme verschwand allerdings immer wieder unter einer Decke aus Rauschen und pfeifenden Störgeräuschen. Crescentia Rausch lauschte angestrengt. Trotz des schlechten Empfangs war zu hören, dass die Sprecherin Mühe hatte, ihren sachlichen Nachrichtenton aufrechtzuerhalten. Ihre gepresste Stimme verriet Sorge.
»Wie der deutsche Wetterdienst mitteilt, ist derzeit über Gebiet Hamburger Hafens außergewöhnliches Wetterphänomen beobachten. Es handelt sich sogenannte Superzelle, gefährlichste bekannte Gewitterwolkenformation. Superzellen, bisher ausnahmslos USA und Tropen, ausgemacht. Unsere Hörer werden des gebeten zu Hause bleiben, sämtliche Türen und Fenster geschlossen halten, bis die Wetterfront sich aufgelöst. Wir wiederholen, bitte bleiben Sie in Häusern und Fenster geschlossen. Sobald weitere Inf...«
Die Verbindung brach ab.
Superzelle. Ach, heit ist alles immer irgendwie super, so ein neumodischer Blödsinn. Aber so ein Wetter hat mir grad noch gefehlt.
Crescentia Rausch stapfte mürrisch zum Radio, um die verrutschte Frequenz neu einzustellen.
Aber ich räum die Küche nicht noch einmal auf und feg die ganzen Scherben zusammen. Wo bin ich denn hier?
Als sie sich umdrehte, stieß sie einen erschrockenen Laut aus. Ja, mein Kind, wo kommst du denn her? Vor ihr stand ein kleines Mädchen, vielleicht 5 oder 6 Jahre alt, in einem hübschen roten Kleid mit weißen Punkten. Crescentia Rausch entspannte sich wieder.
»Ah, du bist mir vielleicht eine, dich hier so reinzuschleichen. Wer bist du denn?«
Während sie dies fragte, musste Crescentia Rausch darüber schmunzeln, dass sie eine so zarte Person einen solchen Schrecken eingejagt hatte. Das Mädchen gab keine Antwort und blinzelte die kräftige Frau mit der weißen Schürze neugierig an.
»Na, musst mir deinen Namen ja nicht verraten, wenn du nicht willst. Wissen deine Eltern denn, dass du hier bist?«
Wieder schwieg das Kind.
»Ah, bist nicht gerade eine große Rednerin, wie? Aber wenn du schon einmal hier bist, darf ich dir dann vielleicht eine Tasse heiße Schokolade anbieten. Eine große Tasse, wenn ich zwischen den Scherben eine finde.«
Das Mädchen nickte sichtlich erfreut.
»Na, da haben wir doch schon fast sowas wie eine Unterhaltung.
Dann setz dich mal da drüben auf die Eckbank am Tisch und ich seh zu, was sich machen lässt.«
Crescentia Rausch stellte behende einen silberglänzenden Topf auf die Herdplatte und ging zu einem der beiden großen Kühlschränke. Die Kombüsentür wurde ohne vorheriges Klopfen geöffnet.
»Guten Tag, Frau Rausch. Ihr Name war doch Rausch, nicht wahr?«
Crescentia Rausch schob mit dem rechten Fuß die Kühlschranktür zu und öffnete mit kräftigem Ruck eine Milchtüte.
»Ganz recht. Und mit wem haben wir das Vergnügen?«
Sie beäugte den Eindringling in ihr Reich misstrauisch. Der Fremde nahm Haltung an.
»Mommsen, erster Steward an Bord.«
»Aha, erster Steward.«
Crescentia Rausch hob eine Augenbraue.
»Welche Ehre. Sie sind doch nicht etwa gekommen, um beim Aufräumen zu helfen.«
Mommsen schüttelte scheinbar gekränkt den Kopf.
»Mein Aufgabenbereich als erster Steward ist klar umrissen und lässt in dieser Richtung keine Ausnahmen zu.«
Crescentia Rausch goss laut plätschernd Milch in den Topf auf dem Herd und konnte dabei nur schwer ein spöttisches Grinsen unterdrücken.
»Ach so, klar umrissen.« »Auch wenn manche Leute an Bord, das Offizierskorps eingeschlossen, mich gerne als Mädchen für alles betrachten.«
Die Köchin stellte die Milch zurück in das Kühlfach und schloss krachend die Tür.
»Weshalb sind Sie denn dann gekommen?«
»Richtig, Tee.«
Mommsen hob die Nase.
»Ich hätte gerne 2 Earl Grey, einen für den Kapitän und einen für Philippe Mousson, unseren ersten Offizier und Steuermann. Und das Ganze bitte so schnell wie möglich.«
»So schnell wie möglich«,
wiederholte Crescentia Rausch, stellte die Tasse mit der heißen Schokolade vor dem Mädchen auf den Tisch und zwinkerte ihm verschwörerisch zu. Mommsen blickte streng.
»Weiß Rosinas Vater, dass sie sich bei Ihnen aufhält?«
»So, Rosina heißt du also, Kleine.«
Crescentia Rausch drehte sich zu Mommsen um.
»Was der Vater weiß, weiß ich leider nicht. Ich habe ihn bis jetzt nicht kennengelernt und seine Tochter ist allem Anschein nach nicht sehr gesprächig.«
Sie strich dem schlürfend trinkenden Mädchen sanft über das dunkle Haar.
»Er wird sich schon melden, wenn er sie vermisst. So groß ist das Schiff ja nicht.«
»Ich fürchte, Rosinas Vater hat derzeit andere Probleme als...«
Mommsen fiel ein, dass er über Brownies Zustand besser nicht vor dessen Tochter sprach und wechselte schnell das Thema. Sagen Sie, tut es Not, dass Sie das Radio derart aufgedreht haben?« Die Stimme der Ansagerin tönte blechern. »Wir wiederholen noch einmal eine Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Wegen einer sogenannten Superzelle im Gebiet des Hamburger Hafens werden Anwohner gebeten...« »Dieses Gebrüll hält ja kein Mensch aus. Außerdem ist der Empfang gestört. Hören Sie das denn nicht?« Mommsen legte hektisch einen Kippschalter um. Die Durchsage verstummte. »Wenn ich weg bin, können Sie es meinetwegen wieder...« Der Rest seiner Ausführungen ging im Dröhnen des lauter werdenden Motors unter. Die Elmsfeuer begann wieder zu zittern. Crescentia Rausch sah sich besorgt nach den frisch aufgeräumten Schränken um. Mommsen rückte zufrieden seine Krawatte zurecht. »Na also, wer sagt's denn? Die Maschine geht auf volle Kraft. Wir laufen aus, endlich.« »Ja, und was ist mit dieser Superzelle?« Crescentia Rausch deutete auf das nun schweigende Radio und legte die Stirn in Falten. »Nun ja«, lächelte Mommsen. »Es gibt Schiffe, die sind gegen jedes Wetter gefeit.« Seine Worte beruhigten Crescentia Rausch nur wenig. »Wo haben Sie denn gelernt, solche Druckverbände anzulegen?« Johnny Elm saß erschöpft auf einem der beiden Stühle neben der Krankenliege. Mit der Hand strich er anerkennend über die makellos weiße Kompressionsbandage, die Lorna soeben an Brofnis Beinstumpf angebracht hatte. Lorna blinzelte ungläubig. Das Lob kam völlig unerwartet, nachdem Elm sie Minuten zuvor noch zusammengeschrien hatte. Während sie versuchte, das lose Ende des Verbands mit einem Heftpflaster zu bändigen, entgegnete sie: »Und wo haben Sie gelernt, solche Amputationen durchzuführen?« Elm musste lachen. Noch einmal kontrollierte er Brofnis Puls und nickte zufrieden. »Es scheint tatsächlich, als hätten wir das Unmögliche geschafft. Der Mann lebt.« »Ja«, fügte Lorna nachdenklich hinzu, »wenn auch mit Hilfe einer kleinen Elfe im rot-weiß gepunkteten Kleid.« Elm wurde ernst. »Ja, merkwürdig, nicht wahr? Sie kam aus dem Nichts und dorthin ist sie auch wieder verschwunden. Wissen Sie, wer das Mädchen war?« Lorna wiegte den Kopf. »Vielleicht diese Rosina, von der Herr Moussan gesprochen hat, seine Tochter?« Sie deutete auf Brovny. »Ja, das könnte sein. Sie muss sich gedacht haben, nach dieser Explosion, dass ihrem Vater etwas passiert ist und...« »Oder...« Lorna senkte die Stimme. »Sie war dabei, als es...«
»Dabei?«
»Warum sonst sollte Herr Brovny ständig ihren Namen, bevor er...« »Furchtbar.« Lorna verstummte. Elm spielte nervös mit der Blutdruckmanschette. »Das arme Kind. Ein Maschinenraum ist aber auch kein Spielplatz. Zum Glück war sie unverletzt. Hat sie denn kein Zuhause, keine Mutter an Land?« Lornas Lippen begannen zu zittern. »Man kann es sich wohl nicht immer aussuchen.« Elm spürte, wie seine Augen erneut zu brennen begannen. Ihm kamen Tränen. Schnell erhob er sich und zog energisch Luft durch die Nase. »Wir sollten jetzt lieber den Stumpf des Patienten hochlagern und die Blutsperre lösen.« Lorna stand ebenfalls auf. Das Brummen des Motors schwoll an. Das OP-Besteck auf dem Tisch klirrte leise. Johnny Elm hielt verwundert inne und sah durch eines der Bullaugen nach draußen. »Merkwürdig. Scheint fast, als würden wir auslaufen.« Sein Blick wanderte vom Fenster zurück zur Liege. Brovny atmete ruhig. »Ich dachte, für derartige Manöver benötigt man einen Maschinisten.« In seinem Gesicht zogen Sorge und Verärgerung auf. »Wie stellen der Kapitän und Moussan sich das denn vor? Wir können doch mit einem frisch Operierten nicht in See stechen. Dieser Mann hier muss dringend in ein Krankenhaus.« Als könne er nicht glauben, was passierte, sah er erneut durch das Bullauge und schüttelte grimmig den Kopf. »Es ist kein Witz. Wir laufen tatsächlich aus.« Vor den Fenstern zogen langsam gewaltige Frachtcontainer vorüber. Dahinter ragten majestätisch die Kräne von Blom und Voss in den Himmel. Schwarz wölbte sich die Wolkendecke über den Hafen. Blitze zuckten. Elm fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und dachte nach. Er musste irgendwie reagieren, musste dem Kommandanten dieses Schiffs klarmachen, dass er gegen jede ärztliche Vernunft handelte und die Grenzen zur Fahrlässigkeit weit überschritt. Im Nu stand sein Entschluss fest. »Frau Hoy, gehen Sie bitte auf die Brücke und teilen dem Kapitän mit, dass wir nicht auslaufen dürfen, solange wir Herrn Brovny nicht in eine Klinik gebracht und meinetwegen einen anderen Maschinisten an Bord genommen haben. Alles andere ist unverantwortlich.« Lorna wandte sich wortlos zur Tür. »Wo bin ich hier nur gelandet?«, Ellen befühlte Browneys Schlagader und prüfte noch einmal den Verband. Als er wieder aufsah, war Lorna gegangen. Das Schiff nahm Fahrt auf. Ellen griff nach einem großen Kissen in der hinteren Ecke des Raums, faltete es in der Mitte und schob es vorsichtig unter den Beinstumpf. Dabei fiel die Pflasterrolle, die Lorna kurz zuvor dort liegen gelassen hatte, scheppernd zu Boden. Er bückte sich, um sie aufzuheben, und machte dabei eine Entdeckung, die ihn irritierte. Neben der Pflasterrolle lag eine goldene Halskette mit Anhänger. Die Glieder der Kette schimmerten matt. Der Anhänger selbst hatte die Form eines Halbmonds und maß etwa 3 Zentimeter in der Länge. Mehr ließ sich nicht erkennen, denn das Schmuckstück war von einer schmutzigen Kruste überzogen. Ellen wendete seinen Fund hin und her, und je öfter er es tat, desto sonderbarer wurde das Gefühl, welches ihn dabei ergriff. Er spürte deutlich die Anwesenheit einer zweiten Person im Raum, sogar ganz in seiner Nähe. Doch es war niemand zu sehen. Die Aura, oder worum immer es sich handelte, dieser Person, war ihm vertraut. Aber so sehr er sich auch anstrengte, er konnte nicht erkennen, wer sie war. Ganz still stand er und wartete ab, was passierte. Doch es geschah nichts, und nach merkte er, wie die Unruhe in seinem Inneren wieder schwand. Er wollte das Gefühl festhalten, es ging nicht. Dann war es verschwunden. Und wer oder was auch immer soeben bei ihm gewesen war, er war wieder weg. In schmerzhaftem Wechsel überliefen Elm gleich darauf kalte Schauer und Wellen wohltuender Wärme. Er verlor vollkommen die Kontrolle, und ohne dass er sich dagegen wehren konnte, liefen ihm plötzlich Tränen über die Wangen. Er weinte, wie er seit Kindertagen nicht mehr geweint hatte, bis sein ganzer Körper zitterte. So verharrte er bebend, die schmutzverkrustete Kette samt Anhänger in den Händen, bis ein Poltern ihn jäh aufschreckte. Er fuhr herum, und was er durch Tränenschlieren verschwommen wahrnahm, riss ihn schlagartig zurück ins Jetzt. Vor ihm stand, den rechten Arm auf die Stuhllehne neben sich gestützt, Leonid Browney, der einbeinige Maschinist.
»Sie sehen doch, dass wir uns bereits in voller Fahrt befinden. Daran lässt sich nun nichts mehr ändern«, knurrte Mousson. Seine Hände hielten das Steuerrad fest. Sein Blick wich dem Lornas aus.
Die junge Frau war ihm eine Spur zu selbstbewusst, und Widerspruch, zumal von Rang niederen, schätzte er gar nicht. In Lornas Gehirn arbeitete es. Wenn Browneys mehr als kritischer Zustand nicht ausreichte, die Elmsfeuer zu stoppen, würde Mousson und den Kapitän womöglich etwas anderes zum Einlenken bringen. Sie atmete tief durch. »Ohne Ihren Maschinisten werden Sie nicht weiter als bis zur Nordsee kommen, das wissen Sie«, sagte sie sanft. Ein Schatten senkte sich auf Moussons Züge. Seine Stimme allerdings verriet nicht ansatzweise, wie es in seinem Inneren brodelte. Kalt lächelnd sah er Lorna ins Gesicht.
»Was wissen Sie denn, wie dieses Schiff funktioniert? Sie sind seit gestern an Bord.«
Mit versteinertem Blick wandte er sich wieder dem Steuer zu. Für ihn war die Angelegenheit erledigt. Lorna bebte vor Wut und Enttäuschung. Es klopfte an der Tür. Mommsen balancierte vorsichtig ein Tablett über die Schwelle, darauf eine dampfende Teekanne und 2 frisch polierte Tassen.
»Ich bringe den Tee, den Sie bestellt haben.«
Er sah sich nach einem freien Platz zum Abstellen um.
»Heißer als die Mädchen im Hafen von Shanghai.«
Der Kapitän wies Mommsen mit einem Kopfnicken den Kartentisch. Lorna verstand, dass sie hier nichts würde ausrichten können. Was waren das für Menschen, denen ein Leben weniger zählte als eine Tasse Tee? Laut ließ sie die Tür hinter sich ins Schloss krachen. Niemand auf der Brücke schenkte ihrem Abgang Beachtung. Mousson nahm einen langen Schluck, ächzte zufrieden und wandte sich dann dem Steward zu, der abwartend Haltung angenommen hatte.
»Mommsen, es sieht so aus, als würde dieses Unwetter doch noch über uns hereinbrechen.«
Ohne die Kopfhaltung zu verändern, schielte Mommsen aus dem Fenster.
»Was ich damit sagen will«, fuhr Mousson fort, »es könnte ein wenig ungemütlich werden unter Deck, spätestens wenn wir das offene Meer erreichen. Tragen Sie bitte Sorge dafür, dass unsere Passagiere informiert sind.«
Er sah den Steward streng an. »Alle Passagiere.« Mommsen zeigte keine Regung.
»Helfen Sie den Leuten, ihr Gepäck sicher zu verstauen und bei Unwohlsein.«
Mousson lächelte.
»Sollen Sie sich bitte an unseren Schiffsarzt wenden. Das ist alles. Sie können wegtreten.«
Mommsen vollführte eine zackige Kehrtwendung.
»Ei, ei.«
Moussant und der Kapitän waren nun allein. Erste Regentropfen tippten an die Scheibe. Der Kapitän beugte sich über die Seekarte und zog mit einem Filzschreiber den Beginn einer schmalen violetten Linie über das fleckige Papier. Moussants Augen wanderten über das Vorderdeck. Der Bug der Elmsfeuer pflügte kraftvoll durch das Wasser der Elbe. Hin und wieder bäumte er sich leicht auf, wenn eine größere Welle ihn traf. Die Nordsee war nicht mehr weit. Plötzlich machte Moussant im Zwielicht etwas aus, das ihn aufmerken ließ. Zwei dunkle Gestalten bewegten sich behende zwischen den Deckaufbauten. Er kniff die Augen zusammen. Keiner der Passagiere hatte bei diesem Wetter etwas an Deck verloren. Hatte Mommsen seine Anweisungen nicht befolgt? Als eine der beiden Gestalten den Lichtstrahl einer Bordlaterne kreuzte, konnte Moussant das rote Kleid mit den weißen Punkten erkennen. Er stieß dem Kapitän sanft in die Seite. Der alte Seemann hob den Kopf, bis auch er es sah. Das kleine Mädchen schien über das Vorderdeck zu schweben. Er schloss die Augen. Ein Zittern ging durch seinen Körper, als durchführe ihn ein plötzlicher Schmerz. Als er die Augen wieder öffnete, blieb sein Blick am Ladebaum hängen und erstarrte. Moussant fuhr sich mit der Hand über eine Narbe, die von rechts der Nase quer über sein Gesicht zum Kinn lief und dafür sorgte, dass selbst bei geschlossenem Mund immer ein Stück seiner oberen Zahnreihe sichtbar blieb. Um die Spitze des Ladebaums züngelte grünes Licht, so als habe jemand das Metall mit Phosphor bestrichen. Moussants Lippen bewegten sich tonlos. Der Kapitän schwieg. Sie wussten beide, was sie da sahen. Sankt Elmsfeuer. Und sie wussten auch, was es bedeutete. Da standen sie also, die so viele Fahrten gemeinsam hinter sich gebracht und dabei mehr als einmal dem Verderben ins Auge geblickt hatten und waren nicht in der Lage, sich zu rühren. Und sie standen noch immer, als die Elmsfeuer an Cuxhaven vorbei hinausglitt auf die schwarze, offene See. Raue See. In der folgenden Nacht fand Johnny Elm, so sehr er sich auch anstrengte, kaum Schlaf. Bilder und Gedanken verschmolzen in seinem Gehirn zu einem albtraumhaften Amalgam. Mehrmals ließ ihn das vermeintliche Knacken berstender Oberschenkelknochen aus seinem Dämmerzustand hochfahren. Doch es waren nur die Atemgeräusche des stählernen Kolosses, in dessen Bauch er sich befand, die ihn umtrieben. Sie fuhren in schwerer See. Das Schiff rollte ächzend von einer Seite zur anderen und zitterte, wenn ein Brecher es frontal erwischte. Elms Magen rumorte. Was war das für ein Schiff, auf dem er da angeheuert hatte? Er sah auf seine Armbanduhr, die neben der Koje auf dem Boden lag. 5 Uhr. Bald kam der Morgen, und er hatte nicht länger als eine halbe Stunde am Stück geschlafen. Eine besonders große Welle ließ das Schiff beben. Elms Magen krampfte sich erneut zusammen. Er ließ sich zurück auf das zerwühlte Kopfkissen sinken und starrte, die Zähne fest aufeinander gepresst, an die Decke. Konzentration, dann ginge die Übelkeit von allein. Kam er nicht aus einer Seefahrerfamilie? Sein Großvater, sein Vater. Beiden hatte das Meer nicht sonderlich viel Glück gebracht. Er bemühte sich, gleichmäßig zu atmen. Sobald er jedoch die Lider schloss, wiederholte sich vor seinem inneren Auge die Operation vom Nachmittag. Schritt für Schritt, Szene für Szene. Er hatte wirklich ein Bein amputiert, mit einer Handsäge, in einem Raum von zweifelhaftem hygienischem Niveau. Doch sein Patient hatte überlebt. Nein, er hatte nicht nur überlebt. Er hatte sich binnen weniger Minuten so weit erholt, dass er aufstehen und die Krankenstation verlassen konnte. Auf eigenem Bein, wenn man so wollte. Ein medizinisches Wunder? Irrsinn? Elms Hirn ratterte auf Hochtouren. Wer war das kleine Mädchen, das wie aus dem Nichts aufgetaucht war? Brovnys verschwunden geglaubte Tochter Rosina? Hatte sie ihren Vater ins Leben zurückgeholt, durch bloßes Handauflegen? Das war völlig unmöglich. Auch hier an Bord hatten Naturgesetze zu gelten oder zumindest medizinische Erfahrungswerte. Alles andere war Humbug. Wie schnell man auf einem solchen Schiff albernem Aberglauben verfiel. Durch das Bullauge erkannte er erste Anzeichen der nahenden Dämmerung. Wieder knackten metallene Streben. Die Nordsee wütete nach wie vor. Gischt peitschte gegen die doppelt verglaste Scheibe. Wie weit sie sich wohl inzwischen von der deutschen Küste entfernt hatten? Elm erhob sich schwerfällig und sah aus dem kleinen Fenster. Weit und breit war kein Land mehr zu sehen. Nur Berge und Täler aus grauem Wasser, hinter denen sich mächtig der wolkenverhangene Himmel abzeichnete. Hier war er jetzt also, mitten auf dem Meer, und hier würde er bleiben müssen, ob es ihm passte oder nicht. Er griff nach dem schwarzen Smartphone auf dem Tisch und drehte es unschlüssig in der Hand. Wie sehr er sich danach sehnte, eine vertraute Stimme zu hören. Aber wen konnte er um diese Zeit schon anrufen? Einen seiner Kollegen, der gerade Frühdienst hatte? Diese Blöße würde er sich nicht geben. Seine Mutter? Auf keinen Fall. Sie schlief vermutlich noch. Außerdem würde er sie mit seinem Anruf zu Tode ängstigen. Sie mochte das Meer nicht, aus nachvollziehbaren Gründen. Weinend hatte sie ihn angefleht, nicht zu tun, was er zu tun vorhatte. Er war trotzdem gegangen, hatte einem inneren Drang nachgegeben, bis hierher, bis zu dem Punkt, von dem es kein Zurück mehr gab. Ihm kam ein Gedanke. Er schaltete das Handy ein, lud eine E-Mail-Maske auf das Display, wählte einen Adressaten aus und begann zaghaft zunächst, dann immer leichthändiger zu tippen. »Sehr geehrter Herr Professor Block, ich hoffe, Sie legen es mir nicht als schlechtes Benehmen aus, wenn ich bereits jetzt auf Ihr freundliches Angebot zurückkomme, Sie per E-Mail an meinem Leben an Bord der Elmsfeuer teilhaben zu lassen. Wie Sie unschwer erkennen können, ist es noch sehr früh am Morgen. Allerdings habe ich schon in der kurzen Zeit meiner Anwesenheit hier mehr erlebt als in einer überdurchschnittlichen Woche auf der Unfallchirurgie. Sie werden mir vermutlich nicht glauben, wenn ich Ihnen schreibe, dass...« Elm hielt inne. Was war das gewesen? Er spitzte die Ohren. Tatsächlich. Durch das Ächzen des Schiffes und das Heulen des Windes vernahm er eine leise Stimme ganz in seiner Nähe. Es war die Stimme einer Frau. Allem Anschein nach kam diese von jenseits der dünnen Wand, die seine Kabine von der angrenzenden Krankenstation trennte. War es Lorna, die Krankenschwester? Wenn ja, was tat sie dort? Wenn sie Brovny einen Krankenbesuch abstatten wollte, würde sie ihn inzwischen in seiner Kabine finden. Das wusste sie. Wer war es dann? Das kleine Mädchen Rosina? War sie zurückgekehrt, weil sie etwas vergessen hatte? Elm tastete die Taschen seiner über einen Stuhl hängenden Hose ab. Die Kette mit dem Anhänger war noch da. Vermutlich irrte er sich. Er hatte den Raum nebenan abgeschlossen. Da war er sich sicher. Rosina konnte unmöglich hineingelangt sein. Und wenn doch? Mit wem sprach sie dann dort? Elm verschob die angefangene E-Mail in den Ordner für Entwürfe, legte das Smartphone zurück auf den Tisch und fuhr rasch in die Hose und ein paar Filzpantoffeln, die jemand, vielleicht sein Vorgänger, in der Kabine liegen gelassen hatte. Wieder hörte er die Stimme durch die Wand. Leise, gleichmäßig, ruhig. Es half nichts. Er musste nachsehen gehen. Auf dem Weg zur Tür griff er nach einer vollen Flasche Mineralwasser. Er fasste den Glaskörper am Hals und schlug mit dem Flaschenbauch mehrmals sanft auf seine Handfläche, als halte er einen Baseballschläger. So bewaffnet öffnete er vorsichtig die Kabine und schlüpfte hinaus auf den finsteren Korridor. Schritt für Schritt tastete er sich auf den kalten Eisenplanken vorwärts. In der Dunkelheit ließ sich kaum die Hand vor Augen erkennen. Noch immer hörte er die Stimme. Es war kaum mehr als ein Flüstern, das an Stärke zunahm, wenn das Heulen des Windes draußen für einen Moment abschwoll. Vorsichtig wanderte seine freie Hand über die Wand, um die Türklinke der Krankenstation nicht zu verpassen. Warum hatte er keine Taschenlampe? Da war die Klinke. Elm verstärkte den Griff um die Flasche. Durch das Schlüsselloch unterhalb des Türgriffs schien schwach ein Licht. Er ging in die Hocke und spähte hindurch. Das Innere des Krankenzimmers war von einem matten grünen Schimmer erfüllt. Eine Person allerdings vermochte er aus seiner kauernden Position nicht auszumachen. Seine Schläfen pochten. Da war die Stimme wieder. Sie klang beinahe zärtlich. Elm gelang es nicht, einzelne Worte herauszufiltern, aber er erkannte nun, wer da sprach. Ohne anzuklopfen, öffnete er geräuschlos die Tür. Mit dem Rücken zu ihm kniete Lorna auf nacktem Boden. Sie war lediglich mit einem dünnen Nachthemd bekleidet. Ihre Hände strichen sanft über die Blätter einer Topfpflanze, die zwischen ihren Beinen stand. Nun konnte er es genau hören. Lorna sprach nicht im eigentlichen Sinne. Was ihrem zierlichen Körper entströmte, war vielmehr ein monotones Singen, ähnlich den Beschwörungsformeln indianischer Schamanen. Ihm fiel auf, dass das schwache Licht im Raum von keiner der Lampen rührte. Es war einfach da, milchig und grün. Während Lorna fortfuhr, die Blätter der Pflanze zu streicheln, wiegte sie ihren Oberkörper gleichmäßig vor und zurück. Noch hatte sie Elm nicht bemerkt, obwohl er keinen Meter entfernt hinter ihr stand. Er räusperte sich. Augenblicklich verstummte der Gesang. Lorna fuhr erschrocken herum. Ihre Züge entspannten sich, als sie erkannte, mit wem sie es zu tun hatte. Das Licht im Raum verglomm. Elm tastete nach dem Lichtschalter neben der Tür und knipste ihn an.
»Ach, Sie sind es, Dr. Elm.«
»Ja, ich bin es.«
Er lächelte verlegen.
»Bitte entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich habe nebenan eine Stimme gehört und wollte sicher gehen, dass es keine Einbrecher sind oder...«
»Blinde Passagiere?« Beide lachten erleichtert.
»Was treibt Sie denn zu dieser Zeit auf unsere Krankenstation?«
Lorna rieb sich die müden Augen. »Ich konnte nicht schlafen und mir fiel ein, dass ich Eleonora gestern ziemlich vernachlässigt habe.«
»Eleonora?«
»Ja, meine Alraune.«
»Ihre Topfpflanze hat einen Namen.«
»Alraunen sind keine Topfpflanzen. Sie sind hochsensibel und brauchen viel Zuwendung. Deshalb singe ich hin und wieder für sie. Das tut ihr gut und lässt ihre Blätter gedeihen.«
Elm schwieg.
»Ihr Schlaf scheint aber auch nicht der beste zu sein, wenn Sie derart hellhörig sind.«
»Nun ja, wenn ich ehrlich bin, leide ich ein bisschen an Seekrankheit.«
»Ihnen ist übel.«
Er nickte.
Lorna lächelte versonnen. »Welch glückliche Fügung, dass Sie mit Ihren Beschwerden umgehend zu mir gekommen sind.«
»Wie meinen Sie das?«
»Ich glaube, ich kann Ihnen helfen. Warten Sie einen Moment.« Sie nahm wieder ihre Pflanze zwischen die Knie. Ohne dabei hinzusehen, griff sie sich eines der Skalpelle von der Ablage, entpackte es geschickt und brachte mit der Klinge einen kurzen, länglichen Schnitt an einem der Blattstiele an. Während sie dies tat, verfiel sie in fremdartigen Gesang. Eine grünliche Flüssigkeit trat aus der Wundöffnung der Alraune aus. Lorna fing einige Tropfen davon mit einem Reagenzglas auf. Dann füllte sie den verbliebenen Raum mit Natriumchloridlösung auf, schüttelte das Röhrchen sanft, um beide Flüssigkeiten zu vermischen, und reichte es Elm. »Hier, trinken Sie das, es wird helfen.« Zögernd griff er nach dem Glas. Lorna zwinkerte ihm aufmunternd zu. »Vertrauen Sie mir.« Er führte das Röhrchen zum Mund und trank es nach anfänglichem Zögern in einem Zug leer. Dann warteten sie. Zunächst spürte er nichts. Eine halbe Minute verging und noch eine. Schließlich fühlte Elm, wie seine Fingerspitzen zu kribbeln begannen. Langsam, Zentimeter für Zentimeter, breitete das angenehm anregende Gefühl sich über seinen gesamten Körper aus. Als es seinen Magen erreichte, machte eine große Wärme sich darin breit, die vom Bauchraum in alle Extremitäten ausstrahlte. Der rauschhafte Zustand währte jedoch nicht lange. Von einer Sekunde zur anderen war der Zauber wieder verschwunden. Und mit ihm die Übelkeit. Elm sah Lorna verwundert an und strich sich ungläubig über die Bauchdecke. »Und?« fragte sie.
»Verschwunden. Die Übelkeit ist weg.«
»Und das wird sie auch bleiben, glauben Sie mir.«
Lorna lächelte wieder. »Wie wundervoll sie aussieht, wenn sie lächelt«, dachte Elm und sagte, »ich danke Ihnen sehr, dass...«
»Danken Sie nicht mir, danken Sie Eleonora.«
Er errötete, kam sich plötzlich vor wie ein pickeliger Schuljunge, der in Anwesenheit der von allen angebeteten Klassenschönheit ein Gedicht aufsagen soll. »Ich danke Eleonora und...«
Es klopfte leise an die Tür.
»Ja?«
Die beiden Touristen auf Hochzeitsreise schoben sich notdürftig in identisch aussehende Bademäntel gehüllt und fröstelnd in den Raum. Ihre Gesichter zeigten einen zarten Grünstich. Elm schmunzelte.
»Seekrank?«
Die zwei nickten gequält. Elm drehte sich zu Lorna um.
»Frau Heu, haben wir eventuell etwas im Arzneimittelschrank, mit dem sich die Kinetose unserer Patienten lindern lässt?«
Lorna reichte ihm eine schmale, rot-weiße Pappschachtel.
»Ach, das gute alte Skopolamin. Damit haben mich meine Großeltern als Kind immer gefüttert, damit ich ihnen auf langen Fahrten nicht die Auto sitze. Sie verzeihen den Ausdruck, Vollkotze.«
Das Paar nahm die Schachtel dankbar entgegen.
»Seien Sie sparsam damit«, riet Elm noch, als die beiden davontrotteten.
»Von zu vielen Tabletten wird einem übel.« Er lächelte. Lorna klappte gerade die Tür des Arzneimittelschranks zu, als sie erneut Besuch erhielten.
»Lassen Sie das Türchen gleich auf.«
Die Stimme war tief und rau. Brovny stützte seinen massigen Körper auf eine zur Krücke umfunktionierte rostige Metallstange. Sein weißer Verband zeigte wider Erwarten keine Spuren von austretender Wundflüssigkeit. Er humpelte an ihnen vorbei, setzte sich auf die Untersuchungsliege und legte sorgfältig die Gehhilfe neben sich ab. Elm fragte sich verdattert, ob dies wirklich derselbe Mann war, dem er ein paar Stunden zuvor eine zertrümmerte Gliedmaße abgenommen hatte. Lorna hingegen ließ sich ihre Verwirrung, sofern diese überhaupt existierte, nicht anmerken.
»Haben Sie Schmerzen?«
Brovny nickte.
»Kein Wunder, schließlich haben Sie...«
Lorna seufzte mütterlich. Brovny massierte sich das stoppelige Kinn.
»Mein Kopf explodiert gleich. Sie müssen mir unbedingt ein paar Pillen geben.«
Elm und Lorna sahen einander irritiert an.
Hatte der Mann soeben von Kopfschmerzen gesprochen?
Ja, »das kommt von dem dauernden Lärm der Maschine. Kein Schädel hält das auf Dauer aus, Wodgavno.«
Lornas Blick wanderte von Elms ratlosem Gesicht hinüber zu Brovnys strahlend weiß umwickelten Beinstumpf, der von der Liege aus waagrecht in den Raum ragte.
»Aspirin?«
hauchte sie.
»Ja, sehr gerne«,
mischte sich vom Eingang her eine weitere Stimme in das Gespräch ein. Dort stand, korrekt gekleidet, aber blass, Putzi Mommsen.
»Meine Kopfschmerzen bringen mich noch um, dieser vermaledeite Stahlträger«,
jammerte er, hielt sich den Kopf und schien sich überhaupt nicht darüber zu wundern, dass der vor kurzem dem Tod entronnene Brovny, von einem Brummschädel abgesehen, wohlauf vor ihm saß. Lorna war von all dem so verwirrt, dass ihm Mommsen das für Brovny gedachte Döschen Tabletten aushändigte.
»Haben Sie vielen Dank, Frau,
Heu«, sagte Lorna.
»Heu«,
wiederholte Mommsen.
»Den Namen muss ich irgendwo schon einmal gehört haben.«
Er drehte sich zur Tür um.
»Entschuldigen Sie mich jetzt bitte, Baroness von Adler wartet bereits auf Ihr Frühstück.«
Im Gehen streifte sein Blick Johnny Elm, der nun rein gar nichts mehr verstand.
»Wenn Sie wollen, Herr Doktor, können Sie mich begleiten, und ich zeige Ihnen ein bisschen die Elmsfeuer. Die frische Luft an Deck wird Ihnen guttun.«
Elm wandte sich hilfesuchend an Lorna. Die lächelte erschöpft.
»Ich kümmere mich um Herrn Brovny, solange Sie unterwegs sind, mache einen Verbandswechsel, und wenn Sie wiederkommen, besprechen wir seine weitere Medikation, in Ordnung? Kopfschmerztabletten darf ich ja auch ohne Ihre Unterschrift verabreichen, nicht wahr?«
Elm nickte ergeben. In seinem Schädel rauschte es. Mommsen drängte zum Aufbruch. Zügig verließen sie das Krankenzimmer und eilten dicht hintereinander den Korridor entlang, an dessen Ende sich die Treppe befand, die ein Deck höher in den vorderen Kabinentrakt führte. Durch ein Bullauge fiel trübes Morgenlicht, und Elm bemerkte, dass er noch immer ein Pyjama-Oberteil und Filzpantoffeln trug.
»Und konnten Sie sich schon ein wenig eingewöhnen?«
Mommsen legte ein rasantes Tempo vor.
»Wie man's nimmt«, gähnte Elm. »Ich hatte mir meinen Einstand ehrlich gesagt etwas ruhiger vorgestellt. Kein Arzt beginnt seinen Dienst auf neuem Posten gerne mit einer Notoperation.«
Mommsen lachte meckernd, was in dieser ernsten Situation reichlich unangemessen wirkte.
»Aber ich gehe auch davon aus, dass derartige Zwischenfälle nicht den Normalzustand an Bord darstellen.«
Elm massierte sich schläfrig den Nacken.
»Was mich allerdings wundert, ist die Leichtfertigkeit, mit der Herr Mousson und der Kapitän die schwere Verletzung von Herrn Brovny einfach übergangen haben.«
Mommsen entgegnete nichts. Schweigend gingen sie nun über Deck. Der Wind hatte ein wenig nachgelassen, und die See war ruhiger als noch in den Stunden zuvor. Eine Gruppe Möwen umkreiste kreischend den Ladekran. Durch die Wolkendecke brach ein dünner Sonnenstrahl.
»Die Möwen denken aus irgendeinem Grund, dass wir ein Fangschiff sind und hoffen auf frischen Fisch«,
erklärte Mommsen und deutete mit der Hand nach oben. Und als habe er Elms Gedanken gehört, ergänzte er:
»Die Elmsfeuer war ursprünglich ein Forschungsschiff. Sie ist Baujahr 1952 und somit also bereits eine ältere Dame, die...«
»Welche Art Forschungen denn?« unterbrach Elm. Mommsen aber schien es nicht gehört zu haben, denn er sagte:
»Im Vergleich zu einem Frachter verfügt dieses Schiff hier über eine deutlich geringere Bruttoregisterzahl, was ich persönlich nicht für einen Nachteil halte. So ist eben alles ein wenig überschaubarer und wendiger. Da vorne sehen Sie übrigens die Brücke.«
Mommsen beschleunigte seinen Gang.
»Jetzt sollten wir aber zusehen, dass wir in die Küche kommen.«
Er zwinkerte Elm zu.
»Haben Sie heute eigentlich schon etwas gegessen?«
Elm schüttelte den Kopf. Erst jetzt spürte er die stechende Leere in seinem Magen. Crescentia Rausch schüttelte den Kopf. Wenn das mit dem Seegang so weitergeht, dann müssen wir bald alle aus einer einzigen Tasse trinken und von einem Teller essen. Ah, was denkst du?
Sie sah amüsiert hinüber zu Rosina, die auf der für sie viel zu großen Eckbank hinter dem Küchentisch saß und ihre Nase in einen Becher heißer Schokolade steckte. Dann kippte sie den letzten Haufen Scherben aus einer Handschaufel in den Mülleimer und verstaute die Kehrutensilien wieder an ihrem Platz. Das Radio auf der Anrichte lief in voller Lautstärke. Rosina ließ sich davon nicht stören.
Sie hören die Morgennachrichten auf Kanal 5 MF. In diesem Moment ist es 6.30 Uhr.
Die Tür ging auf.
»So, Frau Rausch, da wären wir. Ist das Frühstück für Baroness von Adler fertig?«
Mommsen verzog umgehend schmerzverzerrt das Gesicht.
»Wie laut das hier schon wieder ist!«
Crescentia Rausch verdrehte die Augen.
»Wie wär's denn mit einem einfachen guten Morgen?«
Mommsen reagierte nicht. Johnny Elm, der direkt hinter ihm stand, ließ seinen Blick durch den für ihn neuen und unerwartet gemütlichen Raum schweifen. Der Geruch von frisch gebrühtem Kaffee stieg ihm in die Nase. Hier fühlte er sich auf Anhieb wohl.
»Die Eier brauchen noch 2 Minuten.«
Rausch musterte Elm mit argwöhnischem Blick. Seine zerknitterte Pyjamajacke, die, das fiel ihm erst jetzt auf, mit Brovnis Blut bespritzte Jeans und diese abgetragenen Filzpantoffeln.
»Sie sind also Dr. Elm«,
brummte sie, ohne dass er sich ihr vorgestellt hatte. Elm fuhr die rechte Hand zum Gruß aus, zog sie aber verunsichert wieder zurück, als Crescentia Rausch sie nicht ergriff.
»Ja, von Ihnen hört man ja die reinsten Wundergeschichten. Setzen Sie sich doch einfach mal dort drüben hin. Ich bringe Ihnen gleich einen Kaffee.«
Und mit einer abschätzigen Handbewegung in Mommsens Richtung fügte sie hinzu:
»Und wenn's unbedingt sein muss, machen Sie heute das Radio ein bisschen leiser, Sie geschniegelter Misanthrop.«
Sie knallte eine leicht angeschlagene Tasse vor Elm auf den Tisch und wandte sich dann wieder dem Herd zu. Ein wenig unbeholfen fischte sie 2 Frühstückseier aus einem Topf und schreckte sie kurz unter kaltem Wasser ab.
»So, das Frühstück für Baroness von Adler ist komplett.«
Sie überreichte Mommsen ein üppig beladenes Tablett.
»Na, mit besten Grüßen an den Hochadel.«
Mommsen dankte mit strengem Nicken und machte Elm, der seinen Kaffee erst zur Hälfte getrunken hatte, ein Zeichen, mit ihm zu kommen. Elm musterte seit einer Weile fasziniert das kleine Mädchen auf der anderen Tischseite, das, wie bei ihrem letzten Treffen, keine Notiz von dem zu nehmen schien, was um es herum vorging.
»Herr Doktor, wir müssen...«
Elm erhob sich widerwillig und folgte Mommsen zur Tür. Crescentia Rausch drehte das Radio wieder auf.
»Am Telefon begrüßen wir nun ganz herzlich den Meteorologen und Klimaforscher Professor Dr. Volker Hagemann. Herr Hagemann gilt als internationale Kapazität für extreme Wetterphänomene. Er wird Ihnen, unseren Zuhörern, nun erläutern, wie es am gestrigen Abend zur Bildung besagter, inzwischen aufgelöster Superzelle über dem Hamburger Hafen kommen konnte. Wegen der erhöhten Gefährdungslage dürfen bis zum aktuellen Zeitpunkt dort keine Schiffe auslaufen. Das Verbot gilt seit gestern Nachmittag und wird von der Hafenpolizei streng überwacht.«
»Kein Schiff auslaufen. Und die Elmsfeuer?« dachte Elm und überlegte, ob er Mommsen danach fragen sollte. Doch der war bereits seinem Sichtfeld entschwunden. Elm musste sich beeilen, ihn wieder einzuholen.
»Ich denke, es ist besser, wenn Sie kurz vor der Tür warten. Ich bin mir nicht sicher, ob Baroness von Adler Sie in diesem Aufzug...«
Elm sah an sich hinunter und nickte. Mommsen balancierte das schwere Tablett geschickt mit der rechten Hand, während er mit der linken anklopfte. Als er, ohne eine Rückmeldung erhalten zu haben, die Tür öffnete, trat Elm einen Schritt zur Seite, um mit seinem nachlässigen Äußeren nicht Baroness von Adlers ästhetisches Empfinden zu verletzen. Die Tür schnappte hinter Mommsen ins Schloss. Elm ging wartend vor der Kabine auf und ab. Seine Hände fuhren aus alter Gewohnheit in die Hosentaschen. Er spürte das Amulett, das er am Vortag gefunden hatte, und zog es an der Kette heraus. Eine sonderbare Schmutzschicht überzog das Metall. Auch diesmal gelang es Elm nicht, mit den Fingernägeln etwas davon abzukratzen. Dafür ging, während seine Finger über den Gegenstand schabten, eine Veränderung in ihm vor. Ihm wurde plötzlich heiß und Sekunden später bitterkalt. Er fühlte, wie jemand sich ihm näherte, jemand, den er kannte oder zumindest zu kennen glaubte. Aber wieder war niemand zu sehen. Eine tiefe Melancholie erfasste ihn, die ihn zittern und sich gleichzeitig wünschen ließ, dieser Zustand vollkommener Geborgenheit möge niemals enden.
Erschrocken ließ er das Amulett zurück in die Hosentasche rutschen. So unvermittelt, wie es gekommen war, war das Gefühl wieder verschwunden. Starr stand Elm in der Mitte des Korridors. Mit dem Pyjama-Ärmel wischte er sich über die Augen. Die Tür wurde wieder geöffnet. Mommsen kehrte zurück. Für ein paar Sekunden hatte Elm freie Sicht ins Kabineninnere. Im hinteren Teil des Raums stand eine Frau in dunklem Kostüm. Ihre Augen sahen direkt in seine. Und plötzlich war ihm, als finge er an zu brennen. Er strauchelte. Sein Herz schlug so gewaltig, dass er meinte, es müsse in seiner Brust explodieren und er wäre zu Boden gegangen, hätte Mommsen ihn nicht erschrocken aufgefangen. Mit einem Klicken fiel die Tür ins Schloss.
»Doktor, was ist mit Ihnen? Hallo, hören Sie mich?«
Mommsen war vor Schreck nun selbst ganz blass. Elm vernahm seine Worte wie durch eine Gipskartonwand. Er bemühte sich, ruhig zu atmen. Sein Herzschlag verlangsamte sich allmählich und es gelang ihm, sich schwankend aus Mommsens Griff zu lösen.
»Danke, Herr Mommsen, es geht wieder. Der Seegang und der Hunger. Es war wahrscheinlich nur der Kreislauf. Ja, nur der Kreislauf.«
»Ja, Captain, sehen Sie mal, wer dort mit unserem frisch gebackenen Helden im Schlepptau über Deck kommt. So grün ist er anscheinend doch nicht, unser junger Arzt. Dass man an Bord eines Schiffes nicht im Schlafanzug herumläuft, weiß er zwar nicht, aber was er da gestern mit Skalpell und Säge zustande gebracht hat, war wirklich nicht von schlechten Eltern.«
Von der Metalltreppe, die auf die Brücke führte, hallten Mommsens und Elms Schritte wieder. Mommsen betrat den Kommandostand als erster. Er trug beschwingt zwei Tassen, die den Duft von Bergamotte verströmten, zum Kartentisch und stellte sie dort überzogen feierlich ab.
Ihre gute Laune ist ja wieder einmal unerträglich, Mommsen«,
brummte Moussant und führte eine der Tassen zum Mund.
»Aber der Tee ist vorzüglich. Bei der Wahl unseres neuen weiblichen Smoothies haben wir offenbar ein gutes Händchen bewiesen, Captain.«
Er lachte. Mommsen quittierte Moussants Spitze mit einem übertriebenen Diener. Der Steuermann wandte sich an Johnny Elm.
»Und Sie, Doktor, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Sie sind ein wenig blass um die Nase.«
Elm nickte, sein Magen knurrte.
»Das war wirklich eine Glanzleistung, die Sie da gestern vollbracht haben, mein Lieber. Der Captain und ich sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Nicht auszudenken, was aus unserer Emsfeuer würde, wenn es nicht den alten Brovny gäbe, der hin und wieder mit seinen Schraubenschlüsseln den Herzmuskel massiert.«
Das Lob machte Elm verlegen. »Es freut mich sehr, das zu hören, Herr Mousson. Allerdings habe ich kaum mehr getan als meine ärztliche Pflicht.« Er zögerte. »Und nicht zuletzt hatte ich die Unterstützung von...«
»Ah, Ihre Bescheidenheit ehrt Sie, Doktor. Bei Frau Eu werden wir uns natürlich auch noch bedanken. Aber sagen Sie, wie geht es Brovny denn inzwischen?«
Elm gab einen kurzen Bericht über das erfreuliche Resultat der Operation und betonte mehrmals, wie verblüffend, ja völlig gegen jede Natur der schnelle Heilungserfolg war. Zum Schluss wollte er die Chance ergreifen, darauf hinzuweisen, dass es unverantwortlich gewesen war, den frisch operierten Brovny nicht in ein Krankenhaus bringen zu lassen. Doch er wurde von Moussan rüde unterbrochen.
»Vielen Dank, Doktor. Das ist wirklich schön zu hören.«
Der Offizier wandte sich unvermittelt dem Kartentisch zu und schenkte Elm von da an keine Beachtung mehr. Johnny Elm spürte, wie Ärger über Moussans arrogantes Verhalten in ihm aufstieg. Doch er schluckte ihn hinunter. Reglos und stumm verfolgte er eine Weile die Abläufe auf der Brücke. Moussan ließ sich von Mommsen Bericht über die Lage und alle Befindlichkeiten an Bord erstatten. Abschließend erörterte er mit dem Steward den kommenden Kursverlauf. Sie würden, so hörte es Elm aus dem nautischen Kauderwelsch heraus, am folgenden Tag den Hafen von Cork erreichen. Dort, an der Südspitze Irlands, hätten sie wegen eines Liefergeschäfts den ersten Landgang zu absolvieren. Worum es sich bei dem Liefergeschäft handelte, erwähnte Moussant dabei, soweit Elm es verstand, nicht. Und Mommsen hakte, wie er enttäuscht feststellen musste, nicht weiter nach. Als Mommsen mit seinen Ausführungen am Ende war, drehte Moussan sich einfach zur Seite und vertiefte sich wieder in eine der Seekarten, die auf dem Tisch ausgebreitet lagen. Mommsen wartete eine Weile schweigend auf weitere Anweisungen. Als keine kamen, gab er Elm ein stummes Zeichen, ihm zu folgen. Als sie ins Freie traten, atmete Elm tief durch. Die Atmosphäre eben hatte, obwohl nichts offenkundig Schlimmes vorgefallen war, etwas sehr Unangenehmes, ja fast Beklemmendes gehabt. Während er hinter Mommsen die Treppe hinunterstieg, spielte er gedankenversunken mit dem Amulett in seiner Tasche. Vielleicht wusste Mommsen, was für ein Schmuckstück er da gefunden hatte, und vielleicht auch, wem es gehörte. Konnte er sich diesem Mann anvertrauen, der zwar freundlich zu ihm war, den er trotz allem aber kaum kannte? Was, wenn Kette und Anhänger ein Geheimnis bargen, das er besser für sich behielt? Elm hatte nicht vergessen, welch verstörende Gefühlsturbulenzen es in ihm auszulösen vermochte. Die Hand in seiner Tasche schloss sich zur Faust. Er musste es wagen. Was gab es zu verlieren? Die Art, wie sein Körper und sein Geist auf dieses Ding reagierten, machte ihm Angst. Und diese Angst wollte er, nein, musste er loswerden. Mommsen bemerkte die erneute Veränderung an ihm.
»Ist etwas mit Ihnen, Dr. Elm? Wieder der Kreislauf?«
Er machte ein ernsthaft besorgtes Gesicht. Elm gab sich einen Ruck. »Darf ich Sie etwas fragen, Herr Mommsen?«
Mommsen sah ihn erwartungsvoll an.
»Natürlich, nur zu.«
Elm zog langsam die Kette aus seiner Hosentasche und hielt das Amulett vor Mommsens Gesicht. »Ich habe«, sagte er, doch weiter kam er nicht. Wie paralysiert starrte der Steward auf den Anhänger vor seinen Augen. Sein Körper begann sichtbar zu zittern. Seine Lippen versuchten, Worte zu formen, bevor sein Mund in einem stillen Schrei erstarrte. Elm wusste nicht, was er tun sollte. Panik überkam auch ihn. Was war das nur für ein fürchterliches Ding, das er da gefunden hatte? Einem jähen Instinkt folgend riss er die Hand nach unten und stopfte den Anhänger hastig zurück in die Tasche. Und kaum war das geschehen, besserte Mommsens Zustand sich schlagartig. Das Zittern verschwand. Gierig sogen seine Lungen Luft ein. Sobald er wieder Herr seiner Sinne zu sein schien, sah er sich um, als fürchte er, sie beide würden von irgendwem beobachtet. Grob packte er Johnny Elm am Arm und hauchte:
»Das sollten Sie hier besser niemandem mehr zeigen. Haben Sie mich verstanden? Geben Sie es niemals aus der Hand und zeigen Sie es niemandem.«
Landgang. Ein Tag war vergangen. Das Meer zeigte sich von seiner ruhigen Seite und die Nachmittagssonne verursachte ein angenehmes Kribbeln auf der Gesichtshaut. Johnny Elm lag in eine Decke gehüllt, in einem alten Liegestuhl auf dem Achterdeck und sah über das graugrüne Wasser. In den Händen hielt er das Smartphone. Endlich konnte er die E-Mail an Professor Block weiterschreiben, die er im Ordner für Entwürfe zwischengelagert hatte. »Sehr geehrter Herr Professor Block, ich musste meine Nachricht an Sie unvermittelt unterbrechen. Man ist hier an Bord nie ganz für sich allein. Ich lasse das bereits Geschriebene aber einfach stehen, damit Sie einen Eindruck davon bekommen, wie es hier auf der Elmsfeuer zugeht. Inzwischen haben wir den Ärmelkanal und die Irische See überstanden. Vor uns liegt die Südküste Irlands. Man kann sie bereits sehen, und wenn es stimmt, was man mir gesagt hat, werden wir in einer halben Stunde in Cork vor Anker gehen. Mein Körper hat, wenn ich ehrlich bin, nichts gegen ein paar Stunden festen Boden unter den Füßen einzuwenden. Dem von mir operierten Patienten geht es entgegen aller medizinischen Erfahrungswerte sehr gut. Er widmet sich bereits wieder in vollem Umfang seiner Arbeit als Maschinist. Nein, rügen Sie mich nicht dafür. Ich habe ihm natürlich davon abgeraten, erfolglos. Ansonsten ist...« Das laute Rasseln der Ankerkette und das Rufen Mommsens ließen Elm zusammenfahren.
»Dr. Elm?«
»Ja, hier drüben, was gibt es?« Elm schirmte mit einer Hand die Augen ab, um gegen die Sonne etwas sehen zu können. Mommsen baute sich direkt vor ihm auf.
»Befehl vom Käpt'n. Wir gehen bereits hier draußen vor Anker und setzen mit einem der Beiboote zum Hafen über. Wenn Sie wollen, können Sie mit uns kommen.«
»Ja, sehr gerne.« Eine sachte Windböe strich über Deck. »Ich bin in einer Minute bei Ihnen.« Mommsen nickte. Elm wandte sich noch einmal kurz dem Telefon zu. Er löschte die letzten beiden Worte und schrieb: »Soeben zeigt sich erneut, dass Freizeit auf einem Schiff Mangelware ist. Man ruft bereits zum Landgang. Ich hoffe sehr, es geht Ihnen gut. Grüßen Sie bitte die Kollegen von mir und verlassen Sie sich darauf, dass Sie bald wieder von mir hören. Es grüßt Sie sehr herzlich, Ihr Johnny Elm.« Ein paar Sekunden lang starrte er auf das Geschriebene. Schmerzhafte Gedanken an das, was er in Hamburg zurückgelassen hatte, tanzten durch seinen Kopf. Und wofür? Für eine Reise ins Ungewisse, die sich beileibe nicht als Spazierfahrt eingeführt hatte. Er tippte auf Nachricht senden.
»Was ist jetzt mit Ihnen, Elm? Wir müssen los!«
Elm steckte das Handy in seine Gesäßtasche, kletterte aus dem Liegestuhl und beeilte sich, zu der Stelle zu kommen, an der Mommsen, Mousson und Brovny bereits eines der drei Beiboote zu Wasser gelassen hatten. Browny bewegte sich trotz des fehlenden Beins bewundernswert behende. An der Luke zum Unterdeck traf Elm auf Lorna. Lorna lächelte, als sie ihn sah. Er lächelte zurück. »Na, Frau Hoy, kommen Sie mit uns an Land?« Sie nickte. »Ja, aber nicht mit diesem Boot.« Elm bemühte sich, einen plötzlichen Anflug von Enttäuschung zu verbergen. »Ich habe den zwei Touristen versprochen, mit ihnen das andere Boot zu nehmen. Die junge Dame ist noch nicht ausgehfertig.« Lorna grinste. »Wir sehen uns aber auf jeden Fall an Land. Cork soll eine sehr schöne Stadt sein.«
»Hab ich auch gelesen«, antwortete Elm, obwohl das gar nicht stimmte.
»Elm!«
brüllte nun auch Mousson.
»Brauchen Sie eine Extra-Einladung?«
»Also bis später«, sagte Elm, entschuldigend mit den Schultern zuckend. Dann begab er sich nicht sehr elegant an der freischwingenden Jakobsleiter in das schlingernde Boot hinunter. Mousson fluchte auf Französisch und stieß sie mit einem Ruder von der Schiffswand ab. Als sie sich ein paar Meter von der Elmsfeuer entfernt hatten, ließ Mommsen den Motor an. Die Männer erwiesen sich, wie Elm fasziniert feststellte, als versierte Bootsführer. Es dauerte nicht lange, und sie hatten sich einen Weg zwischen den ob ihrer Größe nicht ungefährlichen Schiffen hindurch zum Hafen gebahnt. An einem etwas abseits gelegenen Teil der Mole gingen sie schließlich längsseits und warfen die Leine aus. Elm registrierte zufrieden, dass ihn seit Einnahme des Alraunensafts keine Symptome der Seekrankheit mehr plagten. Ehe er sich versah, hatten seine drei Begleiter den Kai geentert und waren, ohne sich weiter um ihn zu kümmern, im Getümmel aus Hafenarbeitern und Touristen verschwunden. Sie mussten etwas überaus Wichtiges vorhaben. Ihm konnte das nur recht sein. Er wollte gar nicht wissen, welche Art Geschäfte sie zu erledigen hatten. Viel lieber würde er sich in der freien Zeit den Hafen von Cork und dessen Umgebung besehen. Zunächst einmal aber würde er auf Lorna warten. Er ließ sich auf einem der Anlegepoller in der Nähe nieder und besah sich das bunte Treiben. Hier war zwar alles etwas kleiner als in Hamburg, dafür aber hatte sich eine Ursprünglichkeit erhalten, die in seiner Heimatstadt kaum mehr zu finden war. Alte Filme über die Seefahrt kamen ihm in den Sinn, als er die schiefen Segelmacher und Reeperhäuschen am Ende der Mole erkannte, die sich vor dem Wind hinter die moosbewachsene Kaimauer duckten. Elm liebte das Meer und die damit verbundenen Traditionen und Mythen. Bestimmt war das einer der Gründe, warum er sich nun dort befand, wo er war. Er ließ seine Gedanken schweifen. Hatte er die richtige Entscheidung getroffen, seine berufliche Karriere in einer der angesehensten Kliniken des Landes gegen eine Stelle als Schiffsarzt einzutauschen, noch dazu auf einem heruntergekommenen Kahn wie der Elmsfeuer? Wie mochte die Reise weitergehen? So aufreibend wie bisher?
Nächsten Sonntag hört ihr die Fortsetzung von Elms Feuer. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts. Wort drauf.
Shh.